Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suica Talks. Heute widmen wir uns einem Thema, das in der Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Studien zeigen, dass psychische Erkrankungen nicht nur die häufigste Ursache für längere Krankschreibungen sind, sondern auch immense Kosten für Unternehmen und unsere Gesellschaft verursachen. Mit über 600'000 Versicherten ist Suica der grösste Krankentaggeldversicherer der Schweiz und gibt jährlich etwa 200 Millionen Franken für psychisch bedingte Krankentaggeld aus. Tendenz steigend. Mit was hängt der Anstieg zusammen? Was führt dazu, dass immer mehr Leute wegen psychischer Belastungen ausfallen? Und wie können Arbeitgeber und auch Arbeitnehmer präventiv handeln, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern? Um all diese Fragen und Hintergründe zu besprechen, habe ich heute eine Expertin und einen Experten hier bei mir im Studio. Der Lars Stifler, er ist Leiter Care Management Unternehmenskunden bei der Suica. Und Jennifer Heise, sie ist Spezialistin für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bei der Suica. Das ist die Interessensvertretung von der ICT, das ist die Informations- und Kommunikationstechnik und Internetbranche. Lars, die Zahlen aus dieser WorkMate-Studie, die sind ja recht alarmierend. Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz, die nehmen zu. Was meinst du, ist das vielleicht so ein bisschen die unsichere Weltlage oder sind wir weniger krisenresistent oder was glaubst du, was liegt das?
Das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da mit reinfliessen, die zu dieser Entwicklung beitragen. Aus meiner Sicht ist der Faktor, der am meisten Impact hat, der Wandel in der beruflichen Gesellschaft. Wenn wir schauen, wir haben uns in den letzten 50 Jahren von Industrie-Handwerkergesellschaft gewandelt zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Ist gerade eine kürzliche Erhebung rausgekommen vom Bund, die aufzeigt, dass vor 50 Jahren die Handwerker mit 25% Anteil am Arbeitsmarkt mit Abstand die grösste Berufsgruppe ausgemacht haben. Der Anteil liegt heute noch bei 9%. Und wenn wir auf der anderen Seite die intellektuellen, wissenschaftlichen Berufe anschauen, die machen heute einen Anteil von 28% aus in der Berufswelt und haben damals vor 50 Jahren einen Anteil von 8%. Also wir haben uns von der körperlich schaffende Gesellschaft zur denkenden Gesellschaft entwickelt. Es ist klar, dass die Beschwerden am Bewegungsapparat, Rückenprobleme, nicht mehr im Fokus sind. Wir schaffen mit dem Kopf, müssen kommunizieren und das führt halt vermehrt zu psychischen Problemen. Das ist sicher ein Grund.
Also ist so der Druck, oder? Und es wird auch immer mehr gefordert. Und wenn du das erreicht hast, musst du wieder mehr und dich neu erfinden, ein bisschen so.
Ja, es ist halt ein weiterer Punkt, die schnelllebige Gesellschaft, in der wir drin sind. Oder? Die einzige Konstante heutzutage ist, dass nichts mehr konstant ist. Wir sind in einem rasanten Entwicklungsprozess und der verschnellert sich andauernd. Mit der Digitalisierung, jetzt kommt KI, neue Programme, Informationsüberflutung, die da ist. Und das kann durchaus belasten.
Ja, man muss wach bleiben und immer dazulernen, oder? Genau, das ist so. Siehst du das auch so, Jennifer?
Ja, genau. Ich sehe das auch so wie Lars. Sehe das natürlich auch in meiner beruflichen, meinem Werdegang auch selbst. Gerade auch als Familienmitglied, als Mama ist man natürlich noch zusätzlich eingespannt. Und ich sehe das bei vielen auch in meinem Umkreis, dass das einfach zunimmt. Dann die ständige Erreichbarkeit. Man kann und soll am besten noch von überall schaffen. Workation ist ja jetzt auch wieder so ein tolles neues Wort, was da aufkommt, oder? Ist dahingestellt, ob man das jetzt toll finden soll oder nicht. Ich finde das eher nicht wirklich, also entweder ich habe Ferien oder ich bin am Arbeiten, aber nicht immer dieses ständige überall, von überall arbeiten und erreichbar sein zu können, oder? Mhm. Und dann zusätzlich auch eben noch im Zug oder noch abends mal noch schnell die E-Mails checken. Das sind alles Sachen, der eine kann damit gut umgehen, aber die andere eben vielleicht nicht. Und genau dann häuft sich's und irgendwann wird es einfach zu viel. Dann ist es wirklich ein Fass, was dann explodiert. Und das dann eben zu erkennen als Arbeitgeber, als Kollegen, ist dann eben ganz entscheidend.
Ja, man kann ja sagen, der Anstieg von diesen psychisch bedingten Krankschreibungen ist ja für das Gesundheitssystem eine rechte Belastung. Würdet ihr sagen, haben wir jetzt hier ein grosses Problem und es ist so 5 vor 12 oder haben wir da noch ein bisschen Spielraum?
Wenn wir psychisch erkrankte Personen begleiten und beraten und wir für die einen Therapieplatz suchen oder ein stationärer Aufenthalt notwendig ist, dann kommt es einfach immer öfters vor, dass wir Wartezeiten haben, 2-3 Monate. Und das führt natürlich zu einer künstliche Verlängerung von der Arbeitsunfähigkeit, was das ganze System natürlich wiederum negativ belastet. Das heisst, der Arbeitgeber hat einen längeren Arbeitsausfall. Das Gesundheitssystem wird zusätzlich mit Kosten belastet. Und wir als Versicherer, klar, müssen einfach länger Taggelder zahlen, was auch eine finanzielle Belastung dann darstellt.
Ja, also wir haben auch einen Fachkräftemangel in dem Fall in dieser Richtung. Und also man muss da so dringend etwas dagegen machen. Von Seiten der Politik, beispielsweise der FDP, sind 2 parlamentarische Initiativen hängig, die einerseits mehr Gestaltungsfreiheit von der Arbeit im Homeoffice fordern und andererseits sollen die Arbeitnehmer von Start-ups keine Arbeitszeit mehr erfassen. Denken Sie, das würde helfen, so etwas, so Massnahmen?
Jetzt sind schon viele wirklich überfordert mit der Situation und es wird dadurch in meinen Augen überhaupt nicht besser. Nein, absolut nicht.
Aber tut sich jetzt nicht Zwicko auch so ein bisschen für die Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen einsetzen? Was heißt das konkret? Was wäre dort die Idee dahinter?
Wir haben ja eine eigene Branchenlösung für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und dort kommen immer wieder die Themen. Wie gehe ich das denn an? Wie kann ich denn den Mitarbeitenden diese psychosozialen Risiken, wie kann ich denen das nehmen oder wie kann ich das überhaupt erkennen? Also der Bedarf ist da, wird immer stärker. Es gibt dann verschiedene Kurse, die man anbieten kann. Aber wieso ist es denn überhaupt so weit, wenn man schon von vornherein ganz anders an das Ganze rangeht, dann muss man erst gar nicht präventiv noch so viel oder schon dann in der Früherkennung noch so viel unternehmen, wenn man schon von vornherein das Ganze abblockt. Also ich bin da ganz ehrlich.
Wo siehst du so das Problem jetzt bei dieser Flexibilisierung? Du hast vorher das Workation hast du ja so angesprochen gehabt. Wo siehst du da Problematik?
Eben diese ständige Erreichbarkeit und dieses ständige, ja, ich kann ja noch schnell mal ein E-Mail beantworten oder schnell noch dem Chef zurückrufen, das kann nicht jeder wirklich so vereinbaren, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Familie in den Ferien ist, das funktioniert nicht für jeden, oder? Und dann sollte man eher wirklich versuchen, die Mitarbeiter zu stärken, dass sie damit umgehen können. Aber die wenigsten können das, weil man eben wie überfahren wird von diesen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, dank der Digitalisierung. Natürlich, super, danke, sind wir soweit. Aber für die Menschen geht es wie zu schnell und sie können sich dem nicht anpassen und haben dann noch nicht die innere Stärke, die innere Ruhe, damit umzugehen. Ja. Und ich denke, da ist in meinen Augen irgendwo der Punkt.
Also das Privatleben vermischt sich mit dem Beruf, man kann wie keine Grenzen mitziehen und dann kommt man gar nicht mehr wirklich aus dem Ganzen raus. Gleichzeitig will man natürlich Familie und Beruf irgendwie auch besser können vereinbaren. Was könnte man denn da noch machen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Ja, also für mich gibt es klare Grenzen, oder? Aber ich kann jetzt mal aus der Perspektive Zwicko als Arbeitgeber reden. Zwicko hat diesbezüglich eine sehr offene Haltung zur Arbeitszeitgestaltung und Zwicko hat auch im 2022 im Frühling Work Anywhere Policy eingeführt. Das ist eine Empfehlung, dass ein Mitarbeiter, der 100% arbeitet, 3 Tage im Homeoffice oder Work Anywhere darf arbeiten. Zwicko hat auch gleichzeitig eine neue GAV eingeführt und hat das Zeitfenster, wo die tägliche Arbeitszeit geleistet werden kann, von 14 Stunden auf 17 Stunden erhöht. Also das heisst, man kann vom 6 Uhr morgen bis um 11 Uhr am Abend arbeiten. Es ist klar, am Wochenende wird nicht geschafft, in den Ferien wird nicht geschafft, es muss klare Leitplanken geben. Da bin ich auch als Vorgesetzter, als Chef wirklich strikt dagegen. Aber je offener so eine Arbeitszeitgestaltung ausgelegt wird, umso mehr ist einfach die Führungskraft, die Führungsperson gefordert und muss Verantwortung übernehmen. Wenn man sieht, dass ein Mitarbeiter mit den Spielregeln nicht umgehen kann, und heute hat ja alles ein Datums- und Zeitstempel, wenn man sieht, dass ein Mitarbeiter ständig am Samstag und am Sonntag einloggt und noch irgendwelche E-Mails beantwortet, dann muss man das stoppen. Dann muss man als Führungsperson das ansprechen und mit dem Mitarbeiter Lösungen suchen. Vielleicht, dass man sagt, los am Freitag, wenn du das Büro verlässt, dann lässt du den Laptop im Büro in deinem Spind und nimmst ihn nicht mehr.
Muss man die Sachen wegnehmen?
man muss einfach dann nach Lösungen suchen und die Sachen ansprechen und als Führungsperson Verantwortung übernehmen. Und Zwicka sagt auch extra, dass das eine Empfehlung ist und dass die Spielregeln von der Führungsperson individuell an den Mitarbeiter, an die Fähigkeiten des Mitarbeiters, an die Möglichkeiten des Mitarbeiters, die er hat zu Hause zum Arbeiten, er muss ja effizient können arbeiten zu Hause, anpassen kann. Mhm.
Darf ich dort ganz kurz einhaken? Genau, ja, die Führung ist ganz oft der Punkt, oder? Weil du kannst ein Leitbild haben, wo das alles schön sauber drinsteht. Wir bekennen uns dazu und wir pflegen und wir wahren die persönliche Integrität und möchten natürlich, dass die Mitarbeiter sich entfalten können in der Arbeit und sich wirklich gesund auch dem Ganzen einfügen können. Aber dann ist es so, oft die Führung lebt es dann eben genau andersrum vor. Und dann fühlt man sich als Mitarbeiter wie in der Pflicht. Ja, wenn mein Vorgesetzter jetzt natürlich das Ganze so angeht, muss ich genauso nachziehen. Und das ist oft so, oder dann muss es auch wirklich von oben nach unten auch gelebt werden. Und wenn das nicht passiert, was wirklich wir in vielen Firmen oder wo ich das Gefühl habe, was ich auch sehe, dann kann es nicht funktionieren. Dann kann ich viel schreiben und lebe es dann aber doch anders, oder? Das funktioniert einfach nicht. Also das jetzt einfach zu dem Thema. Ich denke, das ist oft, weil gerade die Führung, oder die wollen dann natürlich noch eine Schippe mehr und ach, das geht noch. Und ja, und dann kommen genau die Menschen leider irgendwo drunter, oder?
Also müsste die Führung einfach besser geschult werden? Oder vielleicht dann auch wieder kontrolliert, dass sie dann das auch wirklich machen? Oder wie kann man das...
Ich denke, Schulung ist grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema bei den Führungspersonen. Oder einerseits, dass sie geschult werden, wie gehe ich mit psychisch angeschlagenen Mitarbeitern um? Wie tue ich schwierige Situationen ansprechen, wenn Konfliktgespräche anstehen? Wie gehe ich in so ein Gespräch rein, dass ich das konstruktiv entsprechend kann angehen, also à la gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Dass man Führungspersonen auch schult in Bezug auf Warnsignale, wo müssen erkannt werden, wenn es einer Person nicht gut geht und so weiter.
Ja, aber eben, dass sie schon nur mal sensibilisiert werden für das Thema und auch anschauen und sehen, eben, der schreibt immer um 23:30 in der Nacht noch ein E-Mail oder so, dass man dann das nicht einfach zur Kenntnis nimmt, sondern eben...
Richtig, da muss man als Führungsperson Verantwortung für seine Mitarbeiter haben, die man führt und in Führungsverantwortung gehen und das ansprechen.
Ja.
Genau.
Um die verschiedenen Perspektiven auf psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu beleuchten, hören wir jetzt noch Stimmen, so auch vom David Roth, er ist Nationalrat von Luzern und SP-Vizepräsident.
Stress bei der Arbeit, gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz, emotionale Beanspruchungen, die nehmen zu. Und das ist nicht irgendeine Vermutung, sondern das ist erhärtet vom Bundesamt für Statistik. Und vor diesem Hintergrund ist es besonders stossend, dass im Parlament Angriffe laufen auf den Gesundheitsschutz im Arbeitsgesetz. Wir reden hier von der Entgrenzung der Arbeit, sprich, dass Leute plötzlich ihre Stunden können, wenn 17 Stunden am Tag erledigen, also sehr stark parzelliert. Und das führt natürlich auch zu einem Druck, dass man konstant erreichbar ist, aber auch die Aufweichung vom Sonntagsarbeitsverbot oder die Abschaffung wiederum von der Zeiterfassung für gewisse Gruppen. Das alles in Bestrebung auf dem völlig entgegenlaufenden und längerfristigen Schuss ist neu werden sie, wenn man will, die Schweiz und die Wirtschaft, die brauchen gesunde Arbeitnehmende. Und das ist nicht nur der Körper, sondern betrifft auch die Psyche.
Die Arbeitsintensität ist in der Schweiz hoch, höher als im europäischen Durchschnitt. Aber die Arbeitsintensität muss natürlich auch mit der Produktivität und mit den Löhnen ins Verhältnis gesetzt werden. Und da schwingt die Schweiz ganz oben heraus.
Jetzt haben wir eben gerade am Schluss noch den Boris Zürcher von der SECO gehört, der eben findet, wir verdienen dafür auch viel in der Schweiz. Also das heisst, man muss ja auch ein bisschen etwas dafür tun. Was sind so eure Gedanken dazu?
Ich finde, es braucht Leitplank, einfach zum Schutz von der Mitarbeitenden. Wie gesagt, es gibt so für mich klare Grenzen, wie in den Ferien noch müssen arbeiten oder erreichbar sein oder am Wochenende erreichbar sein und auf E-Mails antworten. Das finde ich einfach das No-Go, dass man das Zeitfenster, wo man die Arbeit kann leisten kann, über den Tag vom 6 bis 11 Uhr am Abend ausdehnt. Das finde ich gut. Das hat sehr positive Aspekte, gerade auch auf das Familienleben. Eine junge Mutter mit einem kleinen Kind kann so vielleicht sich am Nachmittag 2 Stunden Zeit nehmen für das Kind und kann nachher vom 8 bis 10 Uhr die Zeit noch nachschaffen. Es hat viele positive Aspekte, aber es braucht klare Leitplanken zum Schutz der Mitarbeiter.
Ja, und dass natürlich auch alle dann eben mitmachen. Jennifer, glaubst du, dass das Thema psychische Gesundheit in Unternehmen grundsätzlich eher zu wenig Beachtung bekommt? Jetzt gerade auch in deiner Branche, jetzt ICT, dort wird ja sehr viel und lang gearbeitet.
In der Vergangenheit sicherlich, aber es kommt immer mehr auf, ja. Also wir schauen auch extrem darauf, also wir führen ja auch so Kontrollen durch, also Kontrolle. Es hat eher den Unterstützungscharakter wirklich bei unseren Mitgliedern. Auditieren die auch im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz. Es gibt ja die EKAS-Richtlinie 6508, die 10 ASAP-Punkte, die wir wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Und Punkt 9, Gesundheitsschutz, kommt immer wieder das Thema. Psychosoziale Risiken. Wie geht ihr das an? Wie überhaupt eben erstmal kommuniziert ihr das? Habt ihr ein Leitbild dafür übergeordnet? Und dann, wie erkennt ihr denn das, wenn es soweit ist? Was bietet ihr den Mitarbeitern auch für Ausgleichsmöglichkeiten? Also das kommt jetzt immer stärker. War ja auch beim SECO jetzt bei den Durchführungsorganen, also vom SECO an die Durchführungsorgane, war das auch Schwerpunkt, dass wirklich die Arbeitsinspektorate dort drauf schauen, weil es eben immer mehr aufkommt. Deswegen unterstütze ich auch den letzten Redner, der Herr von der SP war das,
oder? Der David Roth von der SP.
Der genau. David Roth, genau. Mhm. Absolut, genau. Würde ich genauso unterschreiben, wie er das formuliert hat.
Lars, aus deiner Sicht als Care-Management-Experte für Unternehmenskunden, wie schnell reagieren die Unternehmen heute, wenn es jetzt zu einer Arbeitsunfähigkeit kommt?
Im Unternehmensgeschäft ist das relativ klar geregelt, oder? Wenn eine Person krank wird, dann muss der Arbeitgeber spätestens nach 30 Tagen bei uns eine Schadenmeldung einreichen. Also das heisst, wir sind relativ früh im Krankheitsverlauf drin und können dann entsprechend Massnahmen einleiten.
Hast du das Gefühl, jetzt in Unternehmen beobachtest du da eine zunehmende Sensibilisierung bei dem Thema? Redet man mehr darüber?
Wie soll ich sagen, es ist gesamtgesellschaftlich, oder? Wo das viel mehr thematisiert wird. Sei das in den Medien, in den Zeitungen, Fernsehen, sozialen Medien, wo Resilienz, psychische Gesundheit, Achtsamkeit immer mehr ein Thema wird. Ich nehme auch wahr, dass Betroffene selber mehr und offener damit umgehen, mit solchen Erkrankungen. Und wenn ich die Unternehmen anschaue, dann sehe ich vor allem bei den grösseren Unternehmen, dass die wirklich das auch erkannt haben und bereits allenfalls betriebliches Gesundheitsmanagement professionell eingeführt haben oder dran sind, um das einzuführen und auch wirklich so die psychische Gesundheit in den Fokus stellen.
Gibt es denn da so wirklich so ganz konkrete Präventionsmassnahmen? In so einer Liste, die im Büro hängt oder so?
Da müsste jetzt der Dominik vom Präventionsmanagement eingespielt werden.
Im Regelfall starten wir oft mit Beratung und Analyse von der Ist-Situation. Wir schauen her mit den Verantwortlichen in den Unternehmen, wo der Schuh drückt, was für Themenfelder sind, wo sie beschäftigen. Wir schauen nachher, woher, was ist schon gemacht worden, wo will der Kunde her. mittels guten Fragebogen oder sonstigen Befragung schauen wir natürlich auch, wie es bei den Mitarbeitenden so steht im Bereich Stress, im Bereich Leistungsfähigkeit, im Bereich Veränderungsmotivation etc. Oder? Da haben wir vielfältige Befragungsinstrumente, die wir auch nutzen, um möglichst einen guten Überblick über die Situation zu bekommen. Wir bieten Referate, Workshops und auch Webinare an zu diversen Themen, ob das Ergonomie ist, ob das Schlaf ist, ob das Sachen sind rund um die psychische Gesundheit, wie beispielsweise Umgang mit Stress, Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit fördern, Umgang vielleicht mit schwierigen Situationen im Betrieb, Konfliktmanagement, was auch immer wieder gibt, Burnout-Prophylaxe oder einfach nur noch mentale Gesundheit. Weiter haben wir natürlich auch medizinische gesundheitsfördernde Dienstleistungen. Auch hier haben wir ein breites Angebot mit Gesundheitschecks, mit Rückencheck, mit Herzratenvariabilitätsmessungen, wo man nachher auch schauen kann, oder wie sieht es so langfristig aus beim Mensch mit Stress, also körperliche Anzeichen im Bereich Stress, deckt sich das mit seiner Empfindung, oder? Dass der Sprecher merkt, oh, ich bin gestresst und der Körper zeigt es eben auch an, das kann man auch mit dieser Messung nachweisen und. Ein ganz, ganz grosser Teil der Mitarbeitenden nutzt die Angebote und die Chancen eben zur Teilnahme an so Schulungen sehr rege und sehr, sehr gern, weil es eben nicht nur im Bereich Arbeit eigentlich die Gesundheit erhalten, sondern weil man auch ganz, ganz viel von diesen Themen über transferieren ins Privatleben.
Gut, also das Angebot wäre da. Gibt es da Unterschiede bei kleinen oder grossen Unternehmen? Funktioniert es bei den einen besser wie bei den anderen?
Da gibt es einen klaren Unterschied, oder? Dass Grossunternehmen oder grössere Unternehmen natürlich vielfach auch ein professionelles HR haben, das sich um genau diese Sachen kümmern. Oder? Also KMU-Betriebe und Kleinunternehmen, die haben vielfach einfach die Ressourcen nicht, um so etwas im Betrieb auch umzusetzen.
Ich hätte jetzt eher gedacht, es ist vielleicht umgekehrt, weil es vielleicht in den Kleinbetrieben mehr menschelt, man kennt sich vielleicht mehr und schaut vielleicht mehr zueinander, aber es ist gerade umgekehrt in dem Fall. Was würdet ihr sagen, was sind typische Warnsignale, die Führungskräfte müssen erkennen müssen, um möglichst früh zu merken, dass jemand psychisch überbelastet ist?
Zum Beispiel, wenn jemand wirklich, wenn du das Gefühl hast, es schläft nicht gut, ist vielleicht wirklich nicht mehr so konzentriert bei der Arbeit, geht aber bei anderen genau aufs Gegenteil, oder? Dass sie komplett überm Ziel immer hinaus sind und eben auch noch abends solche Sachen oder abends noch E-Mails beantworten, ständig erreichbar sind und immer sofort parat. Ich finde, man merkt einfach, wenn man seine Mitarbeiter gut kennt, über einen gewissen Zeitraum, merkt man denen das an, wenn die sich verändern. Und dann einfach wirklich nachfragen, wie Lars es vorhin gesagt hat, reden. Das ist so das Erkennen und dann einfach sich trauen zu reden. Die wenigsten wissen das oder trauen sich dann auch, oder? Das ist wirklich essentiell, redet miteinander. Sobald ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas, und dann sind diejenigen immer froh, wenn sie angesprochen werden, oder? Und dann kommt das auch und plätschert wie aus ihnen raus. Wenn man das dann einmal erlebt hat, dann weiß man, das hilft extrem.
Ja.
Also das ist ganz klar, da bin ich deiner Meinung, da ist wirklich die Führungsperson in der Verantwortung, Auffälligkeiten anzusprechen und thematisieren. Oder? So typische Warnzeichen können sein, vermehrte Fehlzeiten, wenn eine Person plötzlich in die Minusstunden abrutscht, oder auch, wenn sich eine Person in den Ferien nicht mehr erholen kann und bereits erschöpft nach der Ferien wieder arbeiten kommt. Leistungsschwankungen, die ein Zeichen sind, eine Verschlechterung in der Arbeitsqualität, dass mehr Fehler gemacht werden, eine zunehmende Unzuverlässigkeit von Mitarbeitern, die ein Signal sein können. Dann aber natürlich auch, was ich beobachtet habe in meiner Berufsbahn, sozialer Rückzug, wenn sich jemand von den Kollegen aus dem Team distanzieren tut. Dann vermehrte Konflikte mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten oder sogar mit Kunden. Das kann ein Warnzeichen sein. ja, einfach Stimmungsschwankungen, Stimmungsveränderungen, die da sein können. Und ein wichtiger Punkt finde ich auch, wenn sich das Erscheinungsbild ändert von einer Person. Also wenn sie vielleicht ein bisschen unpflegter daherkommt plötzlich, wenn sie zunimmt oder an Gewicht verliert. Das sind alles Warnzeichen, die man als Führungskraft sollte sehen, ernst nehmen und dann entsprechend auch mit dem Mitarbeiter her sitzen und das thematisieren. Und ich habe es noch nie erlebt, jetzt in meiner Führungslaufbahn, dass mir das jemand schlussendlich übel genommen hat, wenn ich so etwas angesprochen habe, sondern es wird positiv aufgenommen.
Ja, wie du gesagt hast, genau, es wird eigentlich dankend angenommen. Wie schnell reagieren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber, wenn sie selber merken, das ist etwas nicht gut?
Ich denke, das liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen, oder dass man
mag schon noch,
lang wartet. Und, ja. Genau, dass man,
und Schwäche zeigen möchten die wenigsten.
Genau.
Und sagen, dass man, eben, ja. Und das Blöde ist ja, wenn man das ja dann zu lange ignoriert, dass es dann ja kann auch zu einer Depression führen und dann wirklich auch festhocken, je länger dass man es ignoriert, oder? Oder meint, man könne da noch durchbeissen?
Ja, es geht ja da, also du sprichst das Burnout an, oder, was sich dann zu einer Depression entwickelt. Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, zeigt einfach, dass so ein klassisches Burnout aufgrund von völliger Verausgabung und Überarbeitung im Job eigentlich sehr, sehr selten vorkommt. Sondern ein Burnout ist immer verbunden mit zusätzlichen psychosozialen Problemen, die da sind. Das kann eine Scheidung sein, das kann Überforderung sein mit schwierigen, pubertierenden Teenagern, die einem nicht mehr schlafen lassen in der Nacht, oder, weil man so Sorgen hat. Oder. Das können ganz vielfältige Probleme sein. Dementsprechend spielen in so einer Erkrankung immer arbeitstechnische Faktoren mit ihnen, aber auch psychosoziale Faktoren. Und was ich festgestellt habe, dass halt auch immer wieder gerade bei dem Erkrankungstyp Alkohol mit ihnen spielt, Alkohol beruhigt. Man kann besser einschlafen, die Gedankenkreise, die man allenfalls am Abend hat und drehen, unterbrechen. Genau.
Jetzt als Mitarbeitende, wenn man jetzt wegen einer psychischen Erkrankung krankgeschrieben wird, wie muss man, wenn man jetzt selber betroffen ist, wie muss man vorgehen, dass man da irgendwie Unterstützung bekommt? Was muss man dann selber machen?
Also, ich kann einfach sagen, was wir von der Swica her anbieten. Oder? Wir haben auf unserer Swica-Homepage swica.ca/bgm kann man ein Webformular ausfüllen und uns entsprechenden Bedarf melden.
Seht ihr eine Chance, dass sich die Lage in Zukunft wird verbessern? Wird es den Leuten mental besser gehen? Oder glauben die, so es geht jetzt im Moment nur noch bergab?
Ich denke, gerade aufgrund momentan dieser starken Sensibilisierung, auch was wir jetzt, dass wir darüber sprechen, der Lars mehr als ich, aber das ist super. Ich glaube dadurch auch, dass die Arbeitgeber da immer stärker drauf schauen, dass es sich verbessert, doch. Und was ich immer so ein Satz, den mir mal ein guter Kollege gesagt hat, ich möchte den einfach mal in den Raum werfen. Ich finde den super und übernehme den, habe den auch oft für mich schon übernommen. Mögen sich die Psychologen drum streiten, aber ich finde trotzdem, es hat was. Und zwar Stress ist, was du daraus machst. Und das hat ganz viel, steckt dahinter. Nehme ich mir das so zu Herzen? Oder lasse ich das so stark an mich rankommen oder sage ich einfach, ja, mein Gott, dann wartet es halt bis morgen. Bricht jetzt die Firma deswegen zusammen, weil ich jetzt gerade das E-Mail nicht beantworte? Nein, natürlich nicht, oder? Das ist so essentiell, finde ich, das Mindset. Und das muss man wirklich als Person, um jetzt nochmal da auch hinzugehen, wie kann ich mir selbst als Person da auch helfen, dass ich erst gar nicht dort reinrutsche. Ich denke, das hilft wirklich, dass man ein starkes Mindset hat und dass man etwas tut in seiner Freizeit, natürlich auch im Job. Der Job muss mir auch Spaß machen, natürlich, klar, ich muss mich auch dort verwirklichen können. Aber auch in seiner Freizeit, wo ich mich komplett ausleben, austoben kann, dass ich das wirklich, wenn es zu viel wird, rauslassen kann. Das Ventil, das ist verdammt wichtig. Und dann kommt es habe ich das Gefühl, und es funktioniert für viele und für mich persönlich auch, dann kommt es gar nicht so stark ran, weil man hat wie so ein Schutzschild um sich rum. Also ich finde, das wirklich hilft viel.
Ja, also du sprichst die typischen Resilienzfaktoren an, wo man lernen kann, wo man sich aneignen kann, oder? Positives Denken. Wenn man eine schwierige Situation hat, dass man sich nicht auf das Problem fokussiert, sondern versucht, auch die positiven Aspekte rauszunehmen. Umgang mit Fehlern. Dass ich, wenn ich einen Rückschlag habe, einen Fehler mache, das als Quellen des Lernens anschaue und gestärkt daraus rausgehe. Flexibel sein. Menschen mit einer hohen Resilienz, die gehen viel einfacher mit Veränderungen um, als eben solche, die das nicht haben. Ein weiterer Resilienzfaktor ist auch eigene Stärken und Ressourcen erkennen, hersitzen, reflektieren. Hey, was kann ich gut? Wo bin ich stark drin? Und sich das bewusst zu machen, das ist ein ganz wichtiger Resilienzfaktor und gibt auch mehr Selbstbewusstsein. Und was du angesprochen hast, ein ganz wichtiger Faktor ist einfach ein gesunder Lebensstil und genug Ausgleich. Genau.
Absolut.
Dass wir nicht vergessen, dass wir gut zu uns schauen sollen. Und eben auch dein Satz, was du gesagt hast, Stress ist das, was man daraus macht, ist doch auch jetzt gerade ein schöner Abschluss. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Die heutige Folge hat uns gezeigt, dass psychische Gesundheit am Arbeitsplatz viele Facetten hat. Arbeitgeber müssten präventive Massnahmen ergreifen und Führungskräfte gezielt schulen. Gleichzeitig liegt es aber eben auch, wie wir jetzt auch gehört haben, an den Mitarbeitenden, dass sie ihre Grenzen kennen und dann auch Hilfe annehmen und dass sie gut zu sich schauen. Angebote wie das betriebliche Gesundheitsmanagement und das Care-Management, das der SWICA bietet, Unternehmen und Mitarbeitenden wertvolle Unterstützung, sei es eben präventiv oder in einem Krankheitsfall. Danke nochmal, Jennifer Heise und Lars Stiefler, für das Gespräch.
Jennifer und Nadja, auch herzlichen Dank.
Merci vielmals. Euch wünsche ich auch alles Gute und schaue zu euch.
Danke.
Und euch, die zugelassen haben, danke fürs Einschalten und Zuhören. In den Shownotes findet ihr alle weiterführenden Links zu den Studien, Präventionsangeboten und Kontaktmöglichkeiten. Bleibt gesund, schaut gut auf euch und bis zur nächsten Folge.